Yannick, ich weiß ja, was du für ein Auto fährst. Und ich weiß auch, dass du ein digitales Kombi-Instrument hast. Was hast du dir da immer so Schönes angezeigt? Was steht denn da immer so Schönes drauf, wenn du fährst?
Naja, die Navigation, die Geschwindigkeit, Drehzahl, alles natürlich digital, aber noch in sehr klassischer Form.
Ja, ob das in Zukunft auch so bleibt und ob das Design so bleibt und ob das da weiterhin das ist, ob die Dinge so sind, wie wir das gewohnt sind, das bleibt mal abzuwarten, denn Apple CarPlay hat ja eine sehr spannende Ankündigung gemacht. Darauf wollen wir beide heute schauen und auf der anderen Seite wollen wir heute auch nochmal auf Elektroauto-Player schauen und vor allem schauen wir da nach Fernost und nach Fernwest, Yannick, und das machen wir in der aktuellen Folge von Was mich bewegt.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, ich habe es gerade schon gesagt, mit dem kleinen Einstieg über dein Kombi-Instrument, Yannick, in deinem Fahrzeug. Apple hat eine spannende Ankündigung gemacht. Etwas, was so seit längerer Zeit durchaus immer mal so ein bisschen herumwaberte, schon seit längerer Zeit so ein wenig durch den Äther geht, Apple auch schon so ein bisschen angekündigt hat. Und zwar kommt jetzt Apple CarPlay Ultra. Ja, natürlich Ultra. Damit ist natürlich auch klar, dass danach schon nichts mehr kommen kann eigentlich. Also nach
Hyper,
Apple CarPlay,
mega.
Man hätte ja auch mit Apple CarPlay 2, Apple CarPlay, also nein, es musste ja Ultra sein. Apple CarPlay Ultra wird sich jetzt insofern vom aktuellen Apple CarPlay unterscheiden und das ist eben dann wirklich der große Clou und auch ein sehr großer Schritt, den man tatsächlich nicht unterschätzen darf. Apple CarPlay wird dann Zugriff erstens auf sämtliche Bildschirme im Fahrzeug haben. Wie wir gerade schon gesagt haben, das ist natürlich jetzt nicht nur das Hauptinfotainment-System, irgendwo der Hauptbildschirm, der Screen in der Mittelkonsole, sondern eben auch auf digitale Kombi-Instrumente, auf weitere Bildschirme, so es denn in Fahrzeugen gibt ja das ein oder andere Modell mit noch mehr Bildschirmen zur Auswahl, auch was den Beifahrer angeht und so weiter, oder die Rückbank sogar, wird Apple CarPlay nun sämtliche Bildschirme kapern und damit ist auch klar, dass Apple CarPlay dann nicht nur eine Schnittstelle bildet zu in Medien, zum Infotainment, zum Entertainment, sondern damit auch die Schnittstelle bildet zu Steuerung von tatsächlich Fahrzeugfunktionen, zum Zugang von Fahrzeugdaten, zu Fahrerassistenzsystemen, Klimaanlage und so weiter. Also Apple CarPlay wird sich sozusagen vollständig auf die Nutzeroberfläche und auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle setzen, und zwar in sämtlichen Aspekten des Fahrzeugs. Ein zentrales Interface für das gesamte Fahrzeug werden, fahrzeugrelevante Funktionen werden dann über die Apple-Oberfläche möglich sein. Und das ist natürlich eine sehr spannende Entwicklung, Yannick, weil wir begleiten ja diese Diskussion schon seit vielen, vielen Jahren, haben auch im Podcast schon an einer oder anderen Stelle darüber gesprochen. Das natürlich ist ja so ein bisschen so ein Wettkampf, sagen wir mal, der Bedienoberflächen, der Betriebssysteme gibt, was die Hersteller und die Automobilindustrie vielleicht im Gesamten versus die Tech-Player, die eben auch den Zugang zum Fahrzeug möchten, den Zugang zum Fahrzeug wünschen, dass es diesen Wettstreit gibt. Große Diskussionen rund um eigene Betriebssysteme von OEMs. Da haben eine ganze Zeit lang, haben dann viele OEMs so ein bisschen das eigene Süppchen gekocht. Aber klar ist auch, dass die Apple CarPlay-Nutzung natürlich extrem hoch ist. Und wenn Apple jetzt mit diesem Produkt Apple CarPlay Ultra auf den Markt kommt, dann wird natürlich ein großer Druck auf die OEMs damit ausgeübt, am Ende den Nutzern auch dieses Nutzererlebnis, dieses Kundenerlebnis am Ende auch zu bieten. Also da fahren dann auch die Automobilhersteller, kommen dann da schon ganz schön in den Zwiespalt, muss man sagen, oder?
Ja, es ist absolut so. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass jetzt Apple CarPlay auch sozusagen direkt vor der Linse sozusagen, auch in der Sichtachse sozusagen des Fahrers sich befindet und da jetzt einfach nur ein weiteres Produkt gelauncht hat, was im Prinzip eine Erweiterung des bestehenden CarPlays-Angebots irgendwie darstellt, sondern es ist ja schon, also man muss mal vorsichtig sein mit den Worten, Worten, aber ich würde schon sagen, es ist auch ein kleiner Paradigmenwechsel oder zumindest auch ein großer Einschnitt, den man auch definitiv auch noch besprechen sollte oder noch intensiver besprechen und diskutieren sollte. Denn wie gesagt, jetzt das Ökosystem so weit auszudehnen, dass es jetzt eben auch auf Fahrzeugfunktionen, bislang hatten wir ja Apple CarPlay, ich meine, wenn man es selber benutzt oder auch Android Automotive oder Android Auto besser gesagt in dem Fall, geht es ja erstmal um Entertainment, es geht um Infotainment, genau. Es geht um Navigation. So, das ist natürlich auch schon ein großer Teil, das sind ja auch alles Bereiche, die auch in jetzt und in Zukunft auch neue Geschäftsmodelle und so weiter eröffnen. Gerade wenn man jetzt Richtung autonomes Fahren schaut und so weiter, haben wir ja auch schon über viel, an dieser Stelle viel drüber gesprochen. Aber dass eben jetzt Apple eben auch weitergeht und sich auch sozusagen in den Kernbereich eines Automobils auch bewegt, in den sozusagen Fahrzeugfunktionsbereich, das ist schon, finde ich, sehr, sehr beachtenswert. Jetzt muss man sehen, ich weiß nicht genau, hattest es, glaube ich, rausgesucht, wer jetzt sozusagen die ersten Kunden sind. Das sind jetzt erstmal, sage ich da auch erstmal so ein bisschen so die Versuchskaninchen, sage ich mal, die da jetzt mit dabei sind. Kannst du ja gleich nochmal sagen, wer mit dabei ist. Aber das wird sich sicherlich jetzt, und wenn das ankommt, auch ausweiten. Und das sollte den etablierten Herstellern auch nochmal zu denken geben.
Definitiv, weil du es gerade ansprichst, Aston Martin ist tatsächlich bislang der einzige OEM, der ist schon einsetzt, ist ja ohnehin auch aktuell erst verfügbar in den USA und Kanada, und wann das Ganze auch internationalisiert wird, wann das Ganze nach Europa kommt, ist auch noch unklar. Aber Hyundai, Kia und Genesis, also die ganze Hyundai Motor Group, die hat das Ganze eben auch schon angekündigt, einsetzen zu wollen, auch wenn der Zeitplan da noch ein bisschen unklar ist. Das sind so mal OEM-seitig die da definitiv schon da auf dem Weg sind, Apple CarPlay Ultra einzusetzen. Und wie wir es gerade schon gesagt haben, das übt natürlich einen Druck auf die OEMs aus, denn damit verlieren Hersteller natürlich irgendwo eine gewisse Kontrolle über Nutzererlebnis, über Fahrzeugdaten. Man muss das Ganze dann im Prinzip eigentlich dann natürlich für Apple öffnen. Da gibt's natürlich ja auch Gefahren, was Abhängigkeiten von Apple angeht, Verlust auch von Markenidentität. Ja, natürlich ist bislang eine Bedienoberfläche auch etwas, wo man natürlich versucht, den Kunden in dem Ökosystem des jeweiligen Herstellers zu halten. Das ist natürlich auch mit der aktuellen Nutzung von Apple CarPlay so im zentralen Screen natürlich schon ein bisschen aufgeweicht. Aber dann geht natürlich so eine Markenidentität irgendwo verloren. Jetzt ist es so, dass Apple CarPlay Ultra zwar sehr viel, oder laut eigener Aussage, aber sehr viel Individualisierung zulässt, sowohl was den Kunden angeht, Apple CarPlay Ultra zu individualisieren, als auch am Ende den OEM. Also da gibt es durchaus Möglichkeiten für den Fahrzeughersteller, da bestimmte Optiken anzupassen. Aber natürlich ist da aktuell fraglich, in welchem Maße und welchem Rahmen das ist. Also ja, da muss man schon am Ende, müssen dann OEMs schon abwägen zwischen genau diesen, ja, dieser Kontrolle vielleicht auch über Daten und Nutzererlebnis und Verlust vielleicht einer gewissen Markenidentität im digitalen Raum und aber der Abwägung natürlich zwischen Komfort für den Nutzer, denn die Nutzer werden es fordern. Ja,
ja, das denke ich auch. Ich meine, wenn man es aus der eigenen Nutzung her ja, kennt man es ja auch, dass man schon im Regelfall auch auf das, wenn man das auch in der Verbindung mit dem Smartphone hat, eben auch einfach aus Konformitätsgründen eben auch sehr gerne auf Apple zurückgreift, auch im Fahrzeug. Die Frage für mich an der Stelle ist jetzt aber auch, was vielleicht auch eine Frage ist, die vielleicht auch erst in Zukunft beantwortet werden kann und vielleicht auch vor allem in naher Zukunft beantwortet werden muss, ist die technische Verfügbarkeit von Apple CarPlay Ultra, weil es ja nun jetzt wirklich auch an die sicherheitskritischen Funktionen geht, ne? Und wir wissen alle, und das ist ja auch, was man so mithin auch mitbekommt, dass es jetzt auch von der Verfügbarkeit, gerade im Zusammenspiel mit den proprietären Systemen der OEMs eben auch manchmal hier und da zu Ausfällen kommt, zu Problemen kommt. Und das darf natürlich, gerade wenn man auf diese wirklich kritischen Funktionen dann schaut, darf natürlich nicht der Fall sein. Also die Übersicht über Geschwindigkeit und Navigation, die man direkt vor sich hat, Tankanzeige und so weiter, nur um die naheliegendsten Beispiele erstmal zu nennen. Das sind natürlich Sachen, die müssen natürlich einfach gut funktionieren. Das ist einfach auch eine Sicherheitsfrage am Ende des Tages. Absolut. Und da wird es sicherlich noch den einen oder anderen geben, der sagt, nee, das lasse ich erstmal noch nicht zu. Und es wird sicherlich spannend zu sehen sein, wie zuverlässig das System am Ende ist.
Definitiv. Jetzt ist natürlich die Frage, ich habe gerade schon aufgezählt, wer jetzt zum Start wohl mit dabei sein wird. Die interessante Frage ist natürlich auch, wenn wir so ein bisschen an die deutschen Hersteller denken, vor allem auch an die deutschen Premium-OEMs denken, die natürlich sehr stark in den vergangenen Jahren an ihren eigenen Betriebssystemen, an ihren eigenen Bedienoberflächen gearbeitet haben. Ich hatte letzten Sommer schon Magnus Östberg, den Softwarechef von Mercedes-Benz, im Prinzip darauf angesprochen. Da gab es nämlich schon die ersten Rufe sozusagen, dass Apple auch auf das Kombi-Instrument und auf die anderen Displays und Cockpits wohl kommen möchte. Ich hatte ihn darauf angesprochen und er sagte selbstbewusst, wie man sich das vorstellen kann. Wir sind davon überzeugt, dass MBOS, das Betriebssystem von Mercedes-Benz, eine deutlich bessere Nutzererfahrung bietet als Remote UIs. Da es alle Domänen integriert, eng mit unseren Fahrzeugen verbunden ist, so können wir Angebote und Erlebnisse gestalten, die mit Android Auto oder CarPlay gar nicht möglich wären. Ja, ob das dann am Ende so ist, ja, das ist natürlich jetzt mit dem Zugriff von Apple CarPlay auf diese ganzen Systeme natürlich eine andere Frage, aber natürlich wird da erstmal die breite Brust formuliert. Wir haben natürlich jetzt die aktuelle Ankündigung auch nochmal mit einem Experten besprochen, nämlich mit Pedro Pacheco von Gartner, den wir zu diesen Themen ja auch wirklich häufig befragen und häufig zitieren. Und er sagt jetzt eben auch nochmal, nur wer ein wirklich starkes eigenes Infotainment-System bietet, kann CarPlay Ultra selbstbewusst ablehnen. Wenn ein OEM das Know-how hat, ein konkurrenzfähiges System zu bauen, dann sollte er das auch tun, wäre jetzt seine Empfehlung. Wenn nicht, ist Outsourcing die bessere Wahl. Also auch ganz klar, man muss dem natürlich etwas entgegensetzen können, was dann in keinem Fall schlechter sein darf, sondern eigentlich, so wie Magnus Östberg das formuliert hat, irgendwo den USP ausspielen, den ein OEM noch hat, nämlich ein deutlich stärkeres Wissen, was vielleicht eigentlich da fahrzeugtechnologisch einmal möglich ist und was die Integration dieser ganzen Systeme angeht und auf der anderen Seite eben auch das Wissen darum, was der Kunde im Fahrzeug, explizit im Fahrzeug möchte. Das wird ein sehr interessanter, vielleicht schon ein kleiner Wettlauf werden. Ja?
Ja, ich glaube aber, das, was wir in den letzten Jahren ja auch schon gesehen haben, dass viele Hersteller, auch Volumenhersteller weltweit ja auch auf Systeme wie Android und Apple gesetzt haben, am Ende auch was übergreifend auch Infotainment-Funktionen anbelangt. Android Automotive ist ja das prominenteste Beispiel dabei, dass viele da jetzt ja schon drauf gesetzt haben. Und ich glaube, dieser Trend wird sich sogar noch verstärken, wenn wir sehen, wie stark die OEMs momentan auf die Kosten schauen müssen, wo kriegen wir die, können wir die Effizienzen rausholen. Und jetzt an dieser Stelle, an der Stelle in der Transformation nicht sagen werden, auch dann gönnen wir uns jetzt erstmal noch einen Aufbau einer komplett eigenständigen Softwareplattform, eines eigenständigen Betriebssystems am Ende des Tages. Ich glaube, von diesem Trichter sind sowieso die meisten jetzt aktuell schon weggekommen, wenn man so ein bisschen schaut, wie stark die Branche auch auf Partnerschaften mittlerweile setzt. Viele, und da wird es die Beispiele geben wie Mercedes, wie BMW, wie vielleicht auch Volkswagen in Teilen, wobei wir ja auch da schon die Tendenz gesehen haben, dass es jetzt da wieder Richtung Partner geht. Beispiel Rivian zum Beispiel oder Xi Jinping in China. Also da wird es die Einzelbeispiele geben, die das jetzt sozusagen noch auf eigenem Wege versuchen und aber auch, und wenn sie so selbstbewusst sind und sagen, dass diese Remote-Systeme eben nicht rein sollen, dann muss das eben auch super funktionieren. Dann muss das seamless und sozusagen komfortabel für den User am Ende des Tages sein, sodass er gar nicht in die Verlegenheit kommt am Ende des Tages zu sagen, ich brauche mein Smartphone-System doch hier im Auto, weil das alles hier nicht funktioniert und nicht zuverlässig ist. Wenn dieser Beweis angetreten wird, und so sieht es ja momentan aus, dass auch vor allem Mercedes das ja auch schafft, dann ist das ja auch auf jeden Fall gut für Mercedes, aber es muss halt auch gut funktionieren. Es muss in sich konsistent und den Nutzer da auch auf der Plattform halten sein, so am Ende des Tages. Und das wird für die meisten, glaube ich, jetzt in der aktuellen Situation, wenn man an der Stelle drüber nachdenkt, baue ich jetzt mein eigenes System auf oder nicht, wird die Antwort ganz klar sein, ey, wenn da der Tech-Player mir das System sozusagen von der Stange liefert oder die Anbindung da möglich macht, dann wird das sicherlich der Trend der nahen und mittleren Zukunft sein, glaube ich.
Sicherlich, es gibt ja auch noch eine andere Variante und das ist jetzt vielleicht noch die kleine Randnotiz, bevor wir das Thema hier schließen, ist noch eine weitere Ankündigung, nämlich dass Volvo Google Gemini integriert. Also Volvo setzt ja ohnehin stark auf Android Automotive und Jetzt wird eben auch die KI-Sprachsteuerung von Google, nämlich Gemini, in Volvo-Fahrzeuge integriert. Was ich aber spannender finde, ist, dass dazu auch nochmal eine Vertiefung der Partnerschaft mit Google gehört. Und zwar soll Volvo im Prinzip zur Referenzplattform für die Weiterentwicklung von Android Automotive werden. Das heißt, wir haben ja auch strategisch eben ein bisschen anderen Ansatz von Volvo und auch Google, weil hier wird eben stärker gemeinsam tatsächlich daran gearbeitet. Hier arbeiten einfach OEM und Tech-Player gemeinsam daran, die tiefe Integration dieser entsprechenden Plattformen im Fahrzeug mit allen entsprechenden Voraussetzungen und so weiter natürlich zu ermöglichen. Und dadurch hat natürlich auch Volvo dann am Ende nochmal ein bisschen stärkere Kontrolle über das, was passiert. Also das ist ein bisschen der andere Ansatz, sich dem Ganzen nicht zu erwehren, aber zu sagen, ja, passt auf, dann gebe ich euch jetzt die Hand, dann lasst uns da doch zusammen wirklich was Gutes bauen, damit das Ganze irgendwie von beiden Seiten gut funktioniert. Die Nutzer bekommen ihr Ökosystem von Android. Wir als Fahrzeughersteller können aber besser kontrollieren, was wir kontrollieren wollen und müssen. Ist ein anderer Ansatz, den sowohl Google da wählt, als auch Volvo als Automobilhersteller da wählt. Aber auch darin kann natürlich eine Lösung liegen. Ne?
Ich denke absolut miteinander. Ein absolut schlauer Ansatz, auch wenn man auf das Thema Geschwindigkeit schaut. Man ist deutlich schneller wahrscheinlich mit bestimmten Lösungen am Markt, weil sie wahrscheinlich in ihrer Grundausführung auch bei Google eh schon vorhanden sind und die Expertise da in vielen Bereichen, gerade was Daten und so weiter anbelangt, natürlich bei Google liegen. Und da Hand in Hand zu gehen, und das macht Volvo ja jetzt nicht erst seit gestern, hast du ja gerade schon gesagt, das passiert ja schon viele Jahre. Und das war sicherlich strategisch, das frühzeitig auch so zu machen, auch ein schlauer Schritt und sozusagen da in menschlichen Beziehungen würde man sagen, das eigene Ego zurückstellen und sagen, bei diesen Themen, da müssen wir einfach mit anderen zusammenarbeiten, um da die Geschwindigkeit auf die Straße zu bekommen, halte ich für den schlauen Schritt und den Way to go auch für andere Hersteller in Zukunft und in naher Zukunft auch und in der Gegenwart auch vor allem.
Ja, die Geschwindigkeit auf die Straße bekommen, tun in Sachen elektrischer Antrieb auch die ein oder anderen Player. Und wir wollen ja noch ein zweites Thema heute schauen.
Genau, wir bleiben bei neuen Playern und wir bleiben auch so ein bisschen beim Thema, großer Einschnitt im Markt oder Paradigmenwechsel, wie wir ja vorhin kurz auch schon besprochen haben. Denn wir wollen jetzt mal so ein bisschen Richtung E-Automarkt oder überhaupt E-Auto-Player auf dieser Welt sprechen. Wir hatten jetzt letzte Woche eine interessante Meldung, die so einen kleinen Paradigmenwechsel vielleicht auch markieren könnte. Denn im April 2025 hat BYD erstmals mehr vollelektrische Fahrzeuge in Europa verkauft als Konkurrent Tesla. Das haben die Kollegen der Marktforschung von J2 Dynamics herausgefunden. BYD im April 7.231 vollelektrische Fahrzeuge in Europa registriert und Tesla nur 7.165 Einheiten, also relativ nah beieinander, aber eben diesen kleinen Führungswechsel. Mhm. Also ein bemerkenswerter Moment kann man das eigentlich. Hat sich ein bisschen abgezeichnet, genau. BYD auf der einen Seite verzeichnet da ein beeindruckendes Wachstum von 169% im Vergleich zum Vorjahr. Also da werden gerade Meter gemacht, was BYD anbelangt. Und auf der anderen Seite Tesla im gleichen Zeitraum, da sanken die Auslieferungen also deutlich. Also jetzt vor allem im ersten Quartal hatten wir ja im Podcast auch schon einmal gesagt, 45% Einbruch, Gewinneinbruch um 71%. Also haben wir so ein bisschen die zwei Seiten einer Elektroauto-Medaille. Lass mich nochmal einmal kurz zurückspringen zu BYD. Wie gesagt, die wollen jetzt in Europa Fuß fassen. Die fokussieren sich jetzt sehr stark auf Märkte außerhalb Chinas, wobei da natürlich immer noch die Mehrzahl der Verkäufe sozusagen liegen. Aber Europa, auch Lateinamerika ist ein Markt, der momentan fokussiert wird. USA ist natürlich ein schwieriges Thema momentan mit der ganzen Zollthematik. Da ist natürlich die Unsicherheit momentan groß. Klar, es gibt auch gegenüber der EU die Zollproblematik. Aber trotzdem soll es jetzt hier losgehen in Europa. Und dazu passt auch so ein bisschen ein Fahrzeug, was jetzt in der vergangenen Woche vorgestellt wurde von BYD in Berlin, nämlich der BYD Dolphin Surf, ein Kleinwagen, ein kleines Elektroauto zum Einstiegspreis von 19.990 Euro, also diese berühmte 20.000 Euro Marke unterschritten, die ja auch Volkswagen mit dem ID1, ID to everyone sozusagen erreichen möchte. Das soll mit diesem BYD Dolphin Surf geschafft werden. Also das ist schon eine klare Kampfansage, vor allem eben an Volkswagen. Der ID2, der kommt frühestens nächstes Jahr, der ID1 2027 dann aus Portugal. Also hier hat man jetzt schon ein E-Auto, was in diesem Bereich liegt, und vor allem es ist deutlich günstiger als die wir momentan hier so rumfahren haben. Es gibt drei Varianten von diesem Dolphin Surf mit Reichweiten bis zu 322 Kilometer, Schnellladen in 30 Minuten, digitale Ausstattung, wir haben gerade drüber gesprochen, Apple CarPlay, Android Auto, LED-Scheinwerfer, alles ab Werk. Das ist definitiv in dem Preissegment ein absolutes Statement. Die Europachefin, die neue von BYD, hat auch zur Einführung gesagt, wir haben hier keine Kompromisse gemacht. Dolphin Surf soll Spaß und Freiheit verbinden. Das ist natürlich sehr sozusagen vom Marketing gewaschene Formulierung. Aber das scheint doch durchaus insgesamt für BYD auch zu verfangen. Wir haben vom Dolphin Surf mittlerweile 930.000 Verkäufe weltweit. Allein 170.000 im ersten Quartal 2025. Ich weiß nicht, Pascal, hast du dir das Auto schon mal angeschaut? Ist in dem Bereich durchaus ein ernstzunehmender Konkurrent, wenn man es so mal auf den ersten Blick anschaut, oder?
Ja, definitiv. Und was ich vor allem einfach entscheidend finde, und du hast es gesagt, er kommt einfach wieder deutlich vor der Konkurrenz. Das ist für mich einfach da der entscheidende Faktor. Und ich habe es ja vorhin auch ganz kurz eingeworfen. Es hat sich auch abgezeichnet, dass BYD wirklich sich anschickt, da eben auch jetzt mit einer Globalisierungsstrategie, mit einer Internationalisierungsstrategie neue Märkte zu erschließen. Und genau solchen Produkten funktioniert das eben auch. Produkte, auf die man eben von anderen Herstellern oder von hiesigen Herstellern eben noch warten muss. Insofern der absolut richtige Move zur richtigen Zeit.
Ja, und wenn man so ein bisschen auf die europäischen Ambitionen schaut, dann ist das ja nicht nur das Modell oder die Modellpalette, die breite Modellpalette, die BYD mittlerweile auch hier auf dem Kontinent anbietet, sondern es geht auch in Richtung Infrastruktur, also Richtung Werke, Produktionsnetzwerk. Ein Werk in Ungarn soll dieses Jahr fertiggestellt werden. Es gibt eine neue Europazentrale in Budapest. Insgesamt kann man sagen, dass BYD als europäischer Hersteller auch am Ende des Tages wahrgenommen werden soll. Das Händlernetz wird rapide aufgebaut, von derzeit 28 auf 120 Standorte bis zum Ende des Jahres. Man geht bei Plug-in-Hybriden in die Offensive, um auch da präsent zu sein, wo E-Autos alleine auch nicht ausreichen. Sehr spannend. Es gibt eine Aussage, Insidern zufolge will BYD bis spätestens 2030 die Hälfte seiner Fahrzeuge im Ausland verkaufen. Eben, wie ich ja eingangs gesagt habe, auch vor allem in Europa und Lateinamerika. Also das ist schon absolute Kampfansage momentan, was da aus China kommt. Und auf der anderen Seite, ich habe es ja irgendwie eingangs gesagt, Tesla eben schmiert gerade ordentlich ab, vor allem auf dem europäischen Markt. Die Absatzeinbrüche und die Gewinneinbrüche habe ich eben genannt. Also da weiß ich nicht, Pascal, wie du es jetzt so einschätzt, aber...
Aber machen die doch so ein gutes Marketing gerade. Die betreiben doch so ein gutes Eigenmarketing gerade. Ich verstehe das gar nicht.
Naja, Elon Musk hat jetzt ja so ein bisschen auch die Diskussion abgeräumt, was seine Person anbelangt. Es war ja so ein bisschen stand im Raum, dass er jetzt vielleicht demnächst abgelöst werden könnte als CEO von Tesla. Aber da hat er gesagt, nein, jetzt gerade erst wieder in Katar auf einem Wirtschaftsforum hat er gesagt, nein, ich werde auch in 5 Jahren noch an der Spitze des E-Autobauers stehen. Also da ist das, zeigt dann mal wieder, wie präsent er da auch noch ist und wie wenig er da auch von seiner Rolle abrücken will. Was er so ein bisschen gesagt hat, ist, dass er jetzt vielleicht im Bereich Politik nicht mehr so aktiv sein will. Finde ich auch eine interessante Entwicklung, nachdem er ja auch so vollmundig den Staatsumbau in den USA angekündigt hat. Das hat er jetzt da irgendwie so ein bisschen auf den Weg gebracht, aber ist ja da auch an der einen oder anderen Stelle auch schon wieder gescheitert. Also das ist auf jeden Fall interessant zu sehen, aber wie geht's jetzt weiter mit Tesla? Wo ist denn der Way out? Wo geht's jetzt wieder nach oben? Wo kann man denn wieder Strahlkraft gewinnen, um auch auf anderen Märkten, außerhalb von den USA zum Beispiel, eben auch wieder Fuß zu fassen? Das wird jetzt auf jeden Fall spannend sein zu sehen.
Ja, definitiv, weil was Tesla natürlich hatte, und das hat eben, und deswegen denke ich gerade so ein bisschen darüber nach, ja, dass Musk womöglich auch abtreten könnte, das nicht will und so weiter. Man kann ja von den Ausflüchten, die Musk jetzt vor allem in der jüngeren Vergangenheit, die ihn da umgetrieben haben, kann man halten, was man will. Er ist natürlich, aber grundsätzlich ist er halt einfach vom Typus, ist er natürlich einfach Typus Visionär. Er hat es geschafft, das an etwas aufzubauen, was es zu dem Zeitpunkt in der Größenordnung so noch nicht gab. Tesla eben auch zum Pionier im Bereich der Elektromobilität zu machen und aufzubauen. Frage: Gelingt es eben Tesla, sich eben auch so zu etablieren, das Modellportfolio noch zu erweitern und so weiter, dass man eben auch diesen Anspruch eben, weil Pionier ist irgendwann durch, ja. Du kannst dir irgendwann nichts mehr davon kaufen, dass du irgendwo der Erste warst, wenn du links und rechts überholt wirst. Das heißt, dir muss es ja gelingen, dieses Pionierdasein, diese Markenstärke, die du eigentlich hast oder hattest, ja auch in ein laufendes Geschäft zu überführen. Und da stelle ich mir gerade die Frage, ob dafür alleine Elon Musk der Richtige ist. Ob er jetzt, wie gesagt, nochmal einen Bärendienst erweist, mit dem, wie er sich momentan geriert, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Sondern ist er überhaupt einfach der Typ, ein Unternehmen nicht nur groß zu machen, aufzubauen, weil das kann er, ist er eben auch der richtige Typ, ein Unternehmen in den Strukturen, die Automobilindustrie nun mal hat. Und was er nicht kann und was einfach nicht funktioniert, ist: Du magst womöglich mal das ein oder andere Fahrzeug neu denken. Ja, du kannst auf der grünen Wiese starten und dann denkst du ein Elektromobil und das ist software-defined und so weiter. Und du hast da natürlich die Möglichkeiten, gerade im Entwicklungsbereich, ohne eine lange Legacy und Historie, Dinge anders zu machen als andere Hersteller. Aber du drehst nicht das gesamte globale Automobilspiel, die gesamten Lieferketten, die Funktionsweise, wie diese Branche funktioniert, drehst du nicht auf links. Und da braucht es womöglich dann am Ende dann doch jemanden, der es schafft, Tesla eben einfach in ein laufendes Geschäft sozusagen, in ein laufendes, wachsendes Geschäft zu überführen, was nicht mehr einfach irgendwie auf diesem Anfangsboost setzt, sondern jetzt einfach sozusagen die Mühlen der Ebene sozusagen bearbeitet. So, und da frage ich mich, ob er der richtige Typ dafür ist. Und ja, nochmal, das muss Tesla eben als Marke jetzt auch gelingen, wirklich nicht nur der Pionier gewesen zu sein, sondern wirklich für Elektromobilität auch weiterhin zu stehen, womöglich auch mit der ein oder anderen bezahlbaren Mobilität oder bezahlbarer Rennmobilität nochmal um die Ecke zu kommen. Natürlich gibt es auch Model 3 nochmal einen anderen Ansatzpunkt, aber das muss jetzt Tesla so ein bisschen gelingen, und da schicken sie sich gerade so ein bisschen an, dass es ihnen nicht gelingt.
Ja, das ist ein bisschen die Frage, ob Tesla auch am Ende des Tages da ankommt, wo vielleicht auch die Mobilitätswende am Ende des Tages entschieden wird, nämlich im Volumenmarkt. Ja, also da, wo jetzt BYD mit so einem Auto wie dem Dolphin Surf auch irgendwie ankommt, wo Volkswagen natürlich auch hin will. Klar ist, man kann Tesla jetzt nicht vergleichen unbedingt mit BYD, in allen Bereichen, weil Tesla nun mal keinen Kleinwagen im Angebot hat. Aber ist halt die Frage, ob es da hingehen sollte, ne, am Ende des, oder ob man sich, wie jetzt vielleicht andere, wie BMW, wie Mercedes, sich in der Elektromobilität auch Richtung Luxus einfach auch sich bewegen am Ende des Tages, was, wenn man sich die Preise anschaut. Das ist eine Frage, die jetzt entschieden werden muss. Ich glaube, was gerade einfach passiert und wo die Tendenz hingeht, das kann Elon Musk überhaupt nicht gefallen. Deswegen habe ich ja auch gerade gesagt, dass er sich jetzt so ein bisschen auch aus der Politik vielleicht wieder zurückzieht, um wieder zu seinen Ursprüngen zurückzukehren und da auch sein Geschäft wieder anzukurbeln. Er hat ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber vielleicht auch bei seinem Staatsabbauprojekt vielleicht auch die ein oder andere Situation geschaffen, dass es vielleicht am Ende des Tages wieder leichter ist für Tesla, wieder in die grüne oder in die gute Zone zu kommen. Das wird man ja dann sehen. Aber da gibt es jetzt einiges aufzuholen und einiges aufzuarbeiten und zu überlegen, wie man sich strategisch in Zukunft aufstellen will. Also das wird interessant sein, vor allem dieses Jahr zu sehen.
Ja, definitiv. Yannick, ganz spannend, weil wir heute nochmal über zwei Entwicklungen gesprochen haben. Einmal in der Antriebsvariante und in dem sozusagen Wettrennen, was vielleicht eben wie bei der Mobilität, jetzt bei der elektromobilen Mobilität der Zukunft gerade anläuft. Und auf der anderen Seite ein Wettrennen eben um um Software, das Nutzererlebnis im Fahrzeug, die Nutzerschnittstelle vor allem zu besetzen. Das werden wir jetzt eben beobachten. Apple CarPlay Ultra natürlich schauen, wenn das Ganze nach Europa kommt, wenn mehr OEMs sich daran beteiligen. Und wirklich interessant wird sein, wie sich auch die großen deutschen OEMs positionieren, ob sie weiterhin versuchen, dort gegen anzukämpfen oder am Ende sich doch dann für eine Integration entscheiden. Das wird schon sehr spannend zu sehen sein und das werden wir natürlich weiter beobachten.
So machen wir das. Wir packen natürlich alle Artikel, auf die wir uns heute hier bezogen haben, auch wieder in die Shownotes. Und Pascal, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge hören.
Ganz genau so ist es. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.